Wir hören den für heute vorgeschlagenen Predigttext aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 1. Dort schreibt Paulus: Wir danken Gott allezeit für euch alle und gedenken eurer in unseren Gebeten und denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Werk im Glauben und an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Brüder von Gott geliebt, wir wissen, dass ihr erwählt seid. Denn unser Evangelium kam zu euch nicht allein im Wort, sondern auch in der Kraft und in dem Heiligen Geist und in großer Fülle. Ihr wisst ja, wie wir uns unter euch verhalten haben, um euretwillen. Und ihr seid unsere Nachfolger geworden und die des Herrn. Und habt das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis, mit Freude im Heiligen Geist, sodass ihr ein Vorbild geworden seid für alle Gläubigen in Makedonien und Achaia. Denn von euch aus ist erschollen das Wort des Herrn, nicht allein in Makedonien und Achaia, sondern an allen Orten hat sich euer Glaube an Gott ausgebreitet, sodass es nicht nötig ist, dass wir darüber etwas sagen. Denn sie selbst verkünden über uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch bekehrt habt zu Gott, weg von den Abgöttern, zu dienen dem lebendigen und wahren Gott und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt hat von den Toten, Jesus, der uns errettet von dem zukünftigen Zorn. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, was ist eigentlich so das Kennzeichen unserer Gemeinde hier in Lengefeld und Wünschendorf? Also, wofür ist sie bekannt? Worüber reden die Leute, wenn sie von uns reden? Von den Gebäuden, Kirche, weil sie so auffallen? Vom Friedhof? Von der tollen Orgel, von irgendwelchen Veranstaltungen, von der landeskirchlichen Gemeinschaft, von einzelnen Leuten, vom tollen Konfirmandenunterricht und den eifrigen Konfirmanden, die sogar ganz früh vor dem Aufstehen aus Lengefeld nach Wünschendorf kommen. Wovon reden die Leute? Wodurch fällt unsere Gemeinde auf? Oder auch anders, was würde fehlen, wenn sie fehlt, wenn es die nicht gäbe? Würde da jemand was vermissen? Die Gemeinde von Thessalonich war in ganz Griechenland bekannt. Man sprach über die. Worüber? Gebäude hatten die keine. Friedhöfe auch nicht. Veranstaltungen, Kreise, weiß ich nicht, waren nicht das Gesprächsthema. Kommt nicht vor. Wofür waren die dann bekannt? Vielleicht haben wir es gehört. Für drei Dinge, die für uns überhaupt nicht neu sind, die uns bekannt sind. Ich weiß nur nicht genau, ob sie auch von uns bekannt sind, dass die anderen darüber reden, wenn sie von uns reden. Nämlich Glaube, Liebe und Hoffnung. Die machen ja das Leben eines Christen aus. Das wären die Kennzeichen eines einzelnen Christen und das sollte auch in der Gemeinde ausstrahlen. Glaube, Liebe, Hoffnung. Womit fängt das an oder hat das angefangen? Mit der Verkündigung. Paulus schreibt, denn unser Evangelium kam zu euch nicht allein im Wort, sondern auch in der Kraft und in dem Heiligen Geist und in großer Fülle. Was aus einer Gemeinde wird, wofür sie bekannt ist, liegt zuerst an der Verkündigung. Paulus hat da nicht unbedingt sehr kurzweilig und clever und klug gepredigt und getalkmastert. Das war menschlich nicht begeisternd, das wissen wir aus anderen Stellen. Es waren nicht seine Worte allein, sondern da kam Gottes Kraft und Gottes Geist mit. Da kam eine große Fülle von Gottes Wirken mit, von Überzeugung und von Gewissheit. Ja, das sind Dinge, die bei uns oft fehlen. Und das ist zunächst die Verantwortung von uns Predigern. Und das hat etwas damit zu tun, inwieweit die Verkündigung von Gebet getragen ist. Also, ob der Prediger selber betet, regelmäßig, auch wenn er vorbereitet, und ob ihr als Gemeinde auch die Predigt im Gebet vorbereitet oder ob ihr nur sonntags kommt und guckt, was ihr euch hier abholen könnt. Aber es beginnt mit der Verkündigung. Und die führt zum Glauben. So sollte es sein. Ihr habt das Wort angenommen, steht hier. Ihr habt das Wort angenommen, nicht nur gehört und wieder vergessen. Und da wird es schon kompliziert. Also mit dem Annehmen des Wortes, da beginnt schon der Kampf. Und genau damit beginnt auch der Glaube. Paulus schreibt, ihr habt das Wort angenommen, aufgenommen, in großer Bedrängnis, unter Druck. Da ging es euch gar nicht so gut. Wo Gottes Wort in Gottes Kraft verkündigt wird, da ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen, sondern da kommt es zu Feindschaft, Feuer und Entzweiung. Da ist Spaltung und Kampf, und zwar zunächst in einem selber. Mache ich so weiter wie bisher? Oder lasse ich mich auf etwas ganz Neues ein, was ich bisher nicht gelebt habe und gewollt habe? Neues Denken, neues Wollen, Fühlen, Reden, Tun. Behalte ich mich und alles selber in der Hand? Oder liefere ich mich Gott aus, damit er aus meinem Leben das machen kann, was er möchte? Das ist ja spannend. Das sind innere Kämpfe zunächst. Wenn das Wort Gottes in Gottes Kraft verkündigt wird, dann werde ich vor Entscheidungen gestellt. Was mache ich jetzt damit? Und dann kommen oder können äußere Kämpfe und Spaltungen dazukommen, weil sofort Leute kommen, die sagen, du spinnst wohl. Was machst denn du hier? Hast du noch alle? Oder auch dem, der zum Glauben kommt, was ist mit dir los? Willst du heilig werden oder was? Willst du dich querstellen? Paulus und sein Team hatten sofort Gegner. Ihr bringt alles durcheinander, hat man denen gesagt. Ihr versetzt die ganze Welt in Aufruhr. Ihr seid gegen den Staat. Ihr seid gegen das, was wir bisher geglaubt haben, gegen die gängige Religion und Religiosität, gegen unsere Tradition, gegen euren Lebensstil. Da war Tumult, da war Aufruhr. Und bei Nacht und Nebel mussten Paulus verschwinden. Apostelgeschichte 17 kann man das alles nachlesen. Da prallen Welten aufeinander, wo es wirklich ums echte Evangelium geht. Und das ist heute nicht anders. Feindschaft, Feuer und Entzweiung, das war das andere. Und das andere, echte Freude. Ihr habt das Wort in großer Bedrängnis aufgenommen und mit einer Freude, die der Heilige Geist in euch ausgelöst hat. Zum Glauben kommen heißt immer, alte Kräfte wehren sich und kämpfen, aber ganz neue, überwältigende Kräfte kommen und siegen.
Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Da kommt was viel Stärkeres, wenn es echt ist. Und dazu gehört, und das haben wir ja auch gelesen, ihr habt euch bekehrt, umgewendet hin zu Gott, weg von den Abgöttern oder von den Götzen. Glaube ist immer eine Bewegung weg von hin zu. Einmal ganz grundsätzlich und dann immer wieder. Abwendung vom alten Leben, Hinwendung zum neuen Leben. Jeder Mensch ist ja auf etwas ausgerichtet. Und diese Ausrichtung ändert sich, wenn jemand an Gott glaubt und jetzt ihm vertraut und nicht dem ganzen anderen Zeug. Man kann auf die Welt ausgerichtet sein, auf Geld und Genuss und Karriere und Kaufen und Spaß und Sport und Sex und Spiele und was weiß ich was. Es kann vieles sein, was so im Zentrum unserer Aufmerksamkeit ist. Hören Sie sich mal zu, worüber Sie den ganzen Tag reden. Worum so die Gespräche kreisen. Das ist das, worauf wir ausgerichtet sind, was unsere Mitte ist. Was das Höchste ist, das Größte. Und das ist eigentlich unser Gott oder Abgott oder Götze. Dieses Wort Götze, was hier steht, Eidolon, kann man auch mit Bild oder Idol, Idol kommt daher, übersetzen. Was sind so unsere Idole, das Größte? Abgott, Bild. Bei vielen ist das so der Flimmeraltar, der an zentraler Stelle der Wohnung steht, wo man ganz viel so davor hockt. Nicht gerade kniet, aber im Sessel sitzt, so das Allerheiligste. Also wie viel Zeit verbringen wir beispielsweise vor dem Fernseher? Und wie bestimmt er und was da kommt und was da so läuft, unser Denken und Fühlen und Wollen? Wie bestimmt er unsere Urteile und unsere Maßstäbe, unser Verhalten? Viele sind dem Fernseher oder auch dem Internet verfallen. Das heißt, ihr Leben ist leer geworden und wird mit Müll gefüllt. Und rechne mal dagegen, wie viel Zeit du damit Gottes Wort verbringst, dem gegenüber. Und dann weißt du, was dein Leben bestimmt. Christ ist einer, der auf Gott ausgerichtet ist, der von ihm bestimmt wird und der von Gott her seine Maßstäbe hat und gewinnt. Das formt sein Denken, das formt sein Wollen, sein Fühlen, sein Urteilen, das bestimmt seine Entscheidungen. Und da ist Glaube etwas sehr Dynamisches. Das hat mal angefangen, aber da ist eine Bewegung, die anhält. Von den Dingen und Mächten weg, die zum alten Leben gehören, hin zu Gott, der mein Leben neu macht. Immer weiter und immer wieder. Und wo dieser Prozess zum Stillstand gekommen ist, da zieht eine fromme Leichenstache ein. Es fängt in der Zeit an zu stinken. Auch das spüren die Leute, wenn sie zu uns kommen. Die Gemeinde in Thessaloniki oder Thessalonich war bekannt dafür, dass sie sich zum Glauben an Gott bekehrt hatten und dass sie in dieser Bewegung blieben und dass sie im Glauben standen. Das war ihnen abzuspüren. Die lebten anders. Das fiel auf. Das sprach sich rum. Überall. Die leben anders. Die haben ein Vertrauen, was uns unbekannt ist. Ein Christ, der sich in seinem Leben überhaupt nicht von Nichtchristen unterscheidet, ist vermutlich keiner. Jedenfalls habe ich noch nicht gelesen, dass eine Tarnausrüstung zur Waffenrüstung Gottes gehören würde. Es fällt auf, wenn man Christ ist. Was macht das Leben eines Christen aus? Was fällt da auf? Worüber reden die Leute? Wenn sie gar nicht über uns reden, ja, was heißt das dann? Nach dem Glauben oder aus dem Glauben die Liebe. Und Liebe ist in der Bibel kein Gefühl, was einem plötzlich überkommt. Das ist höchstens Verliebtheit.
Und dies ein Trick der Natur, ein sehr schöner Trick, der das Überleben der Menschheit sichert. Das ist in Ordnung, aber darum geht es hier nicht. Das Überleben der Menschheit hängt tatsächlich von echter Liebe ab. Die war ein Kennzeichen der Gemeinde von Thessalonich. Paulus schreibt von der Arbeit oder der Mühe der Liebe. Das ist interessant. Von Gott geliebt, in der Liebe arbeiten und sich mühen, um dem lebendigen Gott zu dienen, auch in den Mitmenschen. Das war ihr Gemeindeprogramm. Das hat Arbeit gemacht. Es fiel denen auch nicht so einfach zu. Aber da haben sie investiert. Glaube ist ja zunächst im Herzen unsichtbar. Nach außen wird er sichtbar oder wirkt sich aus in der Liebe, wenn er echt ist. Da wird nämlich sichtbar, dass Gott an den Menschen liegt und dass einem selber an Gott und den Menschen liegt. Das wird sichtbar an der Zeit, die man mit anderen verbringt und wie man sie verbringt. Das wird sichtbar daran, was man in Gottes Reich investiert, in seine Mitmenschen, was man gibt und wie man das tut, in welcher Haltung man das tut. Und das ist, wie gesagt, gar nicht so einfach, weil man da ständig auch mit Widerständen zu kämpfen hat, in sich selber und auch in anderen. Da muss man gegen ankämpfen. Deswegen schreibt Paulus hier interessanterweise von der Arbeit oder der Mühe, die richtig anstrengend, in der Liebe. Und eigentlich ist es so, ich kann ja nur das weitergeben, was ich selber empfangen habe. Das gilt auch für die Liebe. Und der Glaube öffnet mir den Zugang zur Liebe Gottes, dass ich mich geliebt weiß, dass ich mich von Gott angenommen weiß und dass ich von ihm Liebe empfange. Und Bibellesen oder Beten dient nicht zuerst dazu, irgendeine fromme Pflicht zu erfüllen, sondern mit Gott zusammen zu sein und sich liebhaben zu lassen von ihm, Liebe zu empfangen. Darum geht's. Und wenn ich das erlebe und erfahre, dass Gott mich annimmt und liebt und dass ich so heil werde immer mehr, dann kann ich auch andere annehmen und ihnen von dieser Liebe weitergeben. Und auch Gott kann ich nur lieben, wenn ich das selber erfahren habe, dass er Liebe ist. Und dann ist das eine begeisternde Sache, sonst ist das eine trockene Theorie, die nicht funktioniert. Damit die Liebe in Gang kommt, braucht sie eine Quelle und sie braucht ein Ziel. Die Quelle hat man schon, das ist der Glaube. Und vom Ziel spricht die Hoffnung. Euer Werk im Glauben, eure Arbeit in der Liebe, eure Geduld in der Hoffnung, heißt es. Und dann haben wir am Ende nochmal dasselbe. Ihr habt euch bekehrt zu Gott von den Götzen, das ist der Glaube. Zu dienen dem lebendigen und wahren Gott, das hat was mit der Liebe zu tun, und zu erwarten oder zu warten auf seinen Sohn aus den Himmeln, das ist die Hoffnung. Also er hat es zweimal. Wo ich mit Gott eins geworden bin, im Glauben und in der Liebe, da habe ich auch eine große Hoffnung. Warum? Weil ich eins geworden bin mit Gottes Zielen. Wir schaffen und erreichen und lösen ja hier nicht alles. Egal, wie viel Liebe wir investieren und was wir alle machen. Wer hier alles schaffen will, der überfordert sich selber und andere auch. Der resigniert oder überarbeitet sich. Und das heißt, dann bleiben die Freude und das Leben selber auf der Strecke. Das wird nichts. Sie bleiben auf der Strecke, Leben und auch Freude, weil wir nicht bis zum Ziel sehen. Was hilft uns denn zur Balance zwischen Spannung und Entspannung, zwischen Arbeit und Freizeit, zwischen Kampf und Einsatz und fröhlicher Gelassenheit, zwischen Enthaltsamkeit und Genusssucht, zwischen Hektik und Langeweile? Das ist die Hoffnung. Die bringt diese Dinge in die Waage. Was lässt uns denn aushalten, wenn es schwierig wird? Was ermöglicht uns Freude auch im Leid noch? Und was tröstet uns angesichts des Todes? Na, die Hoffnung, was denn sonst? Was lässt uns nicht verzweifeln, wenn wir die Politik verfolgen? Was lässt uns selbst in unserer Kirche und Gemeinde, wie sie nun mal ist, unseren Glauben fröhlich leben und verbindlich leben? Das kann auch nur die Hoffnung sein. Und wodurch entsteht begründete Hoffnung, also echte? Dadurch, dass Gott in uns und mit uns schon angefangen hat. Dass etwas von Gott in uns angekommen ist. Und wo die Anzahlung eingetroffen ist, da weiß ich, der Rest kommt noch. Ich habe ja schon was. Und wenn Gott eine Sache angefangen hat, dann macht er seine Sachen fertig. Das hat er versprochen. Gott ist so. Er wird weder unser Leben, noch unsere Gemeinde, noch sein Volk Israel, noch diese Welt als eine halbfertige Bauruine irgendwo stehen und vergammeln lassen. Das ist nicht Gottes Art. Was er angefangen hat, macht er fertig. Auch wenn es dauert. Er kommt zum Ziel. Am Ende wird etwas Herrliches dastehen. Das übersteigt alle unsere Vorstellungen und Erwartungen. Inzwischen dürfen wir hier ein bisschen mitmachen. Aber das Endergebnis sehen wir erst, wenn die Abdeckung und die Baugerüste gefallen sind. Jetzt sehen wir nur diese Baustelle und das ganze Zeug, das kann nervig sein. Aber es wird fallen. Das Ende kommt und das wird richtig gut werden, ganz bestimmt. Hat Gott versprochen. Und deshalb ist die Gemeinde von Jesus eine GmbH. Das hat jemand mal so übersetzt, Gesellschaft mit begründeter Hoffnung oder Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung. Glaube, Liebe und Hoffnung. Wo die echt sind, wo die lebendig sind, fallen die so auf, dass darüber gesprochen wird. Von anderen. Ob wir dafür bekannt sind? Wir könnten es werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Wir beten. Du Herr, du lädst uns ein zum Glauben. Zum Glauben, der dir ganz vertraut, zu aller Zeit und gegen alles, was uns von dir abhalten will. Zum Glauben, der sich dir zuwendet und aufgibt, was dir nicht entspricht. Herr, wecke in uns deinen Glauben, der froh das Deine auch empfängt und weitergibt in deiner Liebe. Du, Herr, du lädst uns ein zur Liebe, die in dir entspringt und stärker ist als alles andere, was dir und uns entgegensteht. Zur Liebe, die den Nächsten annimmt und keinen so lässt, wie er ist. Herr, wecke in uns deine Liebe, die Heilung bringt in jede Not, die in der Hoffnung weitersieht. Du, Herr, du lädst uns ein zur Hoffnung, die das Ziel schon sieht und gegen alles, was verfällt, das Neue schon im Herzen hat. Zur Hoffnung, die nicht fallen lässt und dunkle Traurigkeit besiegt. Herr, wecke in uns deine Hoffnung, die Dimension der Ewigkeit, weil du regierst und kommen wirst. Wo du bist, da wird alles gut. Ja, Glaube, Hoffnung, Liebe bleiben, so wie du bleibst in Ewigkeit. Amen.